herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge des Iran-Journal. Mein Name ist Jasmin Khalifa. Ende der 70er Jahre war ich 14 Jahre alt, also voll in der Pubertät und am Weltgeschehen eigentlich nur am Rande interessiert. Aber irgendwas bekommt man doch immer mit. In der Schule saß ich ein paar Monate neben einem Mädchen aus dem Iran. Durch sie erfuhr ich, dass der Schah ein fieser Tyrann ist, der sein Volk ausbeutet, um selbst im Luxus zu schwelgen. So einer, das war uns damals klar, musste weg. Viele werden sich erinnern, im Fernsehen sah man Peter Scholl-Tour nahezu in Dauerschleife aus dem Mittleren Osten berichten. Im Mittelpunkt seiner Berichterstattung stand ein total streng dreinblickender Mann in schwarzer Soutane. Nun, die iranische Revolution nahm ihren Lauf. Der Schah verließ das Land und Khomeini stieg in Teheran aus dem Flugzeug. Die Euphorie, die wir damals in Deutschland am Bildschirm miterlebten, war enorm. Für mich war das damals aber so ein krasser Unterschied zwischen dem neuen Regenten und den jubelnden Iranerinnen. Bis heute kann ich die Euphorie der Iraner und Iranerinnen von damals nicht verstehen. Damit ich es aber endlich mal verstehe, spreche ich jetzt mit dem Zeitzeugen und Journalisten Ali Sadrzadeh. Herzlich willkommen, Ali.
Danke sehr für die Einladung.
Du stammst aus Esteban, einer Kleinstadt südöstlich von Shiraz im Iran. Den hattest du 1970 verlassen, um in Deutschland zu studieren. Du warst viele Jahre Auslandskorrespondent und Berichterstatter für den Nahen und Mittleren Osten, für die öffentlich-rechtlichen Programme. Und bist dann auch als Redakteur beim HR in die Rente gegangen, aber noch lange nicht zur Ruhe gekommen. Du schreibst und berichtest immer noch auf 1000 Kanälen. Einer davon natürlich ist das Iran-Journal. Du warst auch in den 60ern oder späten 60ern ein politisch sehr engagierter Mensch und in verschiedenen linken Gruppen aktiv. Die Revolution im Iran in dieser Zeit eines nahezu weltweiten gesellschaftlichen und politischen Umbruchs war für dich ein ganz wichtiges Thema in deinem Leben. 1979 warst du da nicht nur ein Revolutionär, sondern hast auch in Frankfurt Politik und Germanistik studiert. Wie hast du damals die Fernsehberichte verfolgt? Warst du damals auch so euphorisch?
Wir waren sehr euphorisch, wir waren revolutionär, wir dachten, eine neue Frühling, eine neue Zeit bricht im Iran ein. Man hatte jahrelang dafür gearbeitet, wenn du so willst. Und als 1979 praktisch die Revolution da war, dachten wir, wir sind am Ziel. Aber um auf deine Anmoderation zurückzukommen, wo du gesagt hast, du hast einen Diskrepanz festgestellt zwischen diesem ernsten Ayatollah, der überhaupt gar keine Empfindung nach außen hin zeigt, und wir revolutionäre, euphorische Jugendliche. Du hast recht. Es war ja im Grunde genommen so, dass wir diesen großen Ayatollah unterschätzt haben. Es ist einmal so gewesen, dass überhaupt Ende der 70er Jahre, also weltweit, eine Art Befreiungstheologie gab in Lateinamerika, im Iran und so weiter. Man dachte, mit diesen Theologen, die auf einmal sozusagen sich als Befreier, als sagen wir mal Antiimperialist oder als Anhänger der Gerechtigkeit, der weltlichen sozusagen Ordnung angeben, mit denen kann man sozusagen einen Staat bauen. Du erinnerst dich wahrscheinlich auch, zu der Zeit war auch Nicaragua eine der wichtigen außenpolitischen Themen für die deutsche Linke. Da war auch ein Geistlicher an der Seite der Revolutionären. Also es war nicht unüblich, dass man versucht hatte, mit der Hilfe der Geistlichen das Volk zu mobilisieren und das zu erreichen, was man glaubte. Was wir unterschätzt haben, war der Unterschied zwischen einem schiitischen Ayatollah und einem, sagen wir mal, katholischen Geistlichen in Nicaragua. Ein schiitischer Ayatollah hat einen Anspruch auf Alleinherrschaft diesseits.
Kannst du das etwas genauer erklären?
Darf ich dir eine Geschichte erzählen? Genau 1979 auf den Straßen Teheran. Ich war in den Iran zurückgekehrt mit vielen Hoffnungen. Und da traf ich auf der Revolutionsstraße vor der Universität Teheran ein Kamerateam des deutschen Fernsehens CDF. Ich wollte angeben, wie gut ich Deutsch sprach, und dann fing ich an, mit dem Reporter des CDFs zu sprechen, und dann habe ich ihm erzählt, was gerade im Lande passiert. Und er war sehr froh, dass jemanden gefunden hat, der ihm die Situation sozusagen ein bisschen erklärt. Und dann anschließend hat mich eingeladen in eine Café und dann zu sich ins Hotel, und da sollten wir das Gespräch fortsetzen. Zufällig saßen wir am Fenster und sahen wir eine Gruppe der Chador, also diese islamische Hijab tragende Frauen. Dann hat dieser deutsche Reporter mich gefragt, hast du nicht Angst von diesen Raben? Daraufhin habe ich gesagt, nein, das wird vorübergehen. Die Geistlichkeit war einmal in der politischen Auseinandersetzung Irans aktiv, aber irgendwann mal haben sie eingesehen, dass sie die Macht den Weltlichen, den Krawattenträger überlassen müssen. Und Khomeini wird nach Rom gehen, und wir Linken, Bürgerlichen, Liberalen, Demokraten und was wir auch immer waren, werden die Regierung stellen. Aber das war nicht so. Diesmal hatte die Geistlichkeit mit einer anderen Organisation sozusagen aufgetreten. Khomeini hatte auch selbst nicht gedacht, dass unmittelbar nach dem Sieg der Revolution die Macht übernehmen könnte. Wenn du dich erinnerst, die erste Regierung der Islamischen Republik waren laute Krawattenträger, fast alle im Ausland studiert, alle sprachen bestens Französisch, Englisch, Deutsch, aber das war sozusagen Vorstufe dessen, was Khomeini und seine Gruppe um ihn herum geplant haben. Und letztendlich haben sie auch gesiegt. Um kurz zu machen, wir haben auch große Fehler gemacht. Also die Linken, die Demokraten, die Bürgerlichen, die Nationalen, alle haben sich zerstritten und den Weg für Khomeini viel leichter gemacht. Es hätte nicht so kommen müssen, wenn wir ein bisschen vernünftiger wären. Aber du weißt ja, damals war die Zeiten des Antiimperialismus, und man betrachtete auch einen radikalen Mullah als Antiimperialist. Und interessant ist, dass sogar die Moskau-hörige kommunistische Tudepartei bis zuletzt neben Khomeini gestanden hat oder Khomeini unterstützt hat, mit der Begründung, Khomeini und die Geistlichkeit ist eine antiimperialistische Kraft.
Da möchte ich auch gerade einhaken, weil was mich daran interessiert, ist, diese Gruppen, hatten die alle das gleiche Ziel? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie die Tude-Partei das gleiche Ziel hatte, wie zum Beispiel die Iran National Front oder die Volksmujahedin. Das waren ja alles Gruppierungen, die für die Revolution eingetreten sind, aber haben sie miteinander gearbeitet?
Im Grunde genommen hast du recht. Wir hatten diese verschiedenen linken, bürgerlichen, liberalen und sonstigen Gruppen hatten wir nicht im Substanz die Einigkeit. Wir hatten aus dem Schah einen Dämon gemacht, was er nicht war. Und mit diesem Dämon sind wir sozusagen hausieren gegangen, wenn du so willst. Man glaubte, nach dem Sturz des Schahs wurden die verschiedenen Gruppen über ein Mindestmaß sich einigen und eine gemeinsame Regierung bilden oder irgendwie alle an die Macht beteiligt zu sein. Eins müssen wir nicht vergessen, die Islamische Revolution, und das ist das, was wir nicht begriffen haben, die Islamische Revolution 1979 fand auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges statt. Und die eigentliche historische Frage, wahrscheinlich so eine Jahrhundertfrage, wo gehört der Iran hin? Gehört dem Westen oder gehört der Sowjetunion? Also wenn man vom Block redet, wenn man wie heute bei der Ukraine-Krieg von Einflusszone redet, Iran war Einflusszone des Westens. Und Moskau hatte hindurch seit Zar Russland versucht zu sagen, über den Iran zum Persischen Golf und zum Indischen Ozean. Aber Russland hatte es nicht geschafft, Sowjetunion hat es auch nicht geschafft. Aber diese Auseinandersetzung um den Iran zwischen dem Westen, zwischen Amerika und Sowjetunion, hat es durch die den Kalten Krieg hindurch gegeben. Und Iran hatte 1400 Kilometer gemeinsame Grenze mit der Sowjetunion. Und wir hatten an der Grenze zwischen Iran und Sowjetunion beste Hirschposten gehabt, die die Amerikaner unmittelbar nach der Revolution alles abgeräumt haben. Das heißt, Iran gehörte, wenn du so willst, zur amerikanischen Einflusszone. Iran war fünftgrößte Armee der Zeit. Und deshalb haben wir nicht beachtet, dass die Sowjetunion die islamische Revolution als einmalige Chance sieht, ein für alle Mal Iran an ihre Seite zu ziehen. Und das hat nicht nur die Sowjetunion gemacht, auch nach Gorbatschow hat sich vehement fortgesetzt. Ich würde sagen, heute ist Iran ein Hinterhof Russlands, Putins. Und dabei haben die Moskau-hörige Gruppen im Iran viel geholfen.
Das ist jetzt aber auch ein Wahnsinnsbogen, den du da gespannt hast. Ein wichtiger Aspekt, ohne Zweifel. Ich glaube, ich mache jetzt mal eine kleine musikalische Pause, damit sich das alles setzen kann, mit Saul Raga von Nerpuya aus dem Jahr 1976. Ich finde, der Saul Raga von Nerpuya katapultiert einen sofort in den Iran der 70er Jahre. Bei diesen Klängen möchte ich gerne an die Legende glauben, dass in den 70er Jahren Frauen Miniröcke getragen haben, Jimi Hendrix zu hören war und im Iran so eine Love-and-Peace-Philosophie regierte. Das war aber sicherlich nicht ganz so golden, denn immerhin hast beispielsweise du und viele andere politisch engagierte Menschen sich in ganz unterschiedlichen Parteien und Organisationen zusammengetan, um für einen besseren Iran einzutreten. Wie genau hatte man sich das damals vorgestellt? Was waren eure Pläne, wie es nach der Absetzung des Schahs weitergehen soll?
Rückblickend betrachtet, wir hatten gar keinen richtigen Plan. Niemand hatte einen Plan, bis auf zwei Gruppen. Khomeini wusste, was er wollte. Er hatte sogar niedergeschrieben gehabt, schon Jahre bevor die Revolution kam. Er hatte in einem Büchlein geschrieben, wie der islamische Staat nach seiner Meinung aussehen soll. Wir hatten auch keinen Plan. Ich glaube, die Moskau-hörigen Gruppen, also vor allem die Tudeh-Partei, wusste, was die. Und dann hinzu kommt, dass unter uns, unter vielen anderen Gruppen auch mehr Auseinandersetzung gab. Wir hatten Streit miteinander. Die Gruppen haben nicht viel miteinander arbeiten können. Wenn du mich fragst, was ich gemacht habe, 1979, als ich aus Deutschland zurückkehrte, Jahre nach einem Jahrzehnt, sozusagen im Exil, weil ich wusste, dass ich verhaftet war, werde, aber als ich da ankam, war dann der Geheimdienst aufgelöst, haben wir versucht, mit ein paar anderen Gruppen eine sozusagen eine Koalition zu bilden von Nationalisten, Demokraten, Radikaldemokraten, Linken und so weiter. Das haben wir auch gemacht, aber es hat keinen Erfolg gehabt, weil, wie gesagt, Khomeini wusste, was will. Und deshalb hatten sie auch von vornherein diese paramilitärische, diese Schlägetrupp hatten sie vorbereitet. Also das ganze Jahr 1979 bis drei Jahre danach waren alle Versammlungen der verschiedenen Gruppen durch die Schlägetrupps niedergemetzelt worden, bis dann irgendwann mal alle aufgegeben haben. Und dann bei diesen Straßenschlachten stand die Tudeh-Partei, also die Moskau-hörige Tudeh-Partei, an der Seite der Macht. Und nicht nur die, es waren andere Gruppen. Dann noch ganz kurz, etwas anderes kam auch hinzu. unmittelbar nach dem Sieg der Revolution, ein Jahr praktisch, griff Saddam Hussein Iran an, marschierte innerhalb 10 Tagen durch den Iran beinahe hindurch. Also die Provinzen an der Grenze, Khuzestan, Kermanschah, auch Ost-Aserbaidschan, die waren schon besetzt durch Truppen Saddam Husseins. Und Saddam hatte auch weltweite Unterstützung. Deutschland lieferte Biogas, Amerika lieferte Waffen, Moskau lieferte Waffen. Alle wollten, dass diese neue Revolution sozusagen oder neue Regierung, die sich nicht so gehautet hatte, wie wir heute sie sehen. Es war so mehr oder weniger auch noch ein bisschen demokratisch, aber die gesamte Welt wollte diese Regierung, diese Revolution schon ein Ende setzen. Und viele, nicht wegen Khomeini, sondern aus nationalistischen Gründen oder aus patriotischen Gründen, sind in den Krieg gezogen gegen Saddam Hussein.
Entschuldige, wenn ich dich hier abrupt unterbreche. Der Aspekt des Krieges war bestimmt nicht unerheblich für die Konsolidierung der Mullahs. Doch möchte ich noch mal in die Zeit davor zurückkommen. Khomeini saß im Irak im Exil und hat Schriften verfasst. Die konnte man seit den 70er Jahren auch im Iran lesen. Darin hat er ziemlich genau beschrieben, was er vorhat. Das ist so für mich wie Hitlers Mein Kampf. Er hat es vorher geschrieben, man wusste genau, das ist sein Programm. Und trotzdem ist keiner auf die Idee gekommen zu sagen, wir sollten uns lieber zusammenschließen, damit der nicht so mächtig wird.
Ich glaube, du hast recht. Später haben wir über dieses Thema, warum wir dieses Büchlein von Khomeini nicht genau gelesen haben, warum wir seine Aktivitäten, um sozusagen sich vorzubereiten für die Revolution, nicht genau hingeschaut haben. Aber wir haben sie unterschätzt. Wir haben gesagt, Mullahs, die sind nicht in der Lage, eine Moschee manchmal zu verwalten. Wie wollen sie eine Regierung? Außerdem, der Iran war, ob man will oder nicht will, ein modernes Land. Verglichen mit allen anderen Ländern in der Region war der Iran das modernste Land der Region.
Selbst ja, das ist das, was ich vorhin meinte mit der Legende, ne? Dass Iran so dieses blühende westliche Land im Orient war. Das ist einerseits richtig, aber eben nicht so ganz golden, wie es beschrieben wird. Also wenn die Leute zufrieden wären mit dem Schah, hätten sie sich nicht gegen ihn erhoben.
Das ist richtig, aber die Modernität sah man in den großen Städten, in Isfahan, in Tabriz, in Teheran, in Shiraz, war wirklich moderne. Ich soll dir ein Beispiel sagen. Ich habe einen Freund im HR gehabt, der war während seines Studiums ein Weltreisender, erzählte mir, dass er 1979 von Deutschland aus mit einem VW-Bus losfährt, wie nach Indien, so wie damals üblich war unter den Studenten. Und erzählt seine Erlebnisse und sagt, nachdem ich die Türkei hinter mir hatte, bin ich in den Iran gereist. Ich dachte, ich bin in Europa, als ich in den großen Städten Irans war, verglichen mit dem, was er in der Türkei gesehen hat. Also in Mashhad, in Tabriz, in Teheran, hat er ein modernes Land gesehen. Du hast recht. Das waren die Phänomene in den Großstädten. In den kleinen
Aber da wollte ich dich nämlich jetzt auch nochmal auf ein Ding zurückkommen, auf diesen Reporter, der gefragt hatte, habt ihr nicht Angst vor diesen Raben? Der Anblick der Raben war, glaube ich, für die meisten Menschen, die eben nicht in großen Städten gelebt haben, ein völlig normales Ding.
Ist richtig, aber das Interessante ist, dass aus politischem Opportunismus viele Studentinnen damals an der Universität demonstrativ Chador angezogen haben, also sich extra ein Hijab gegeben haben, um zu sagen, sie gehören der Front der Revolution. Man ging davon aus, diese Chador-Träger mögen religiös sein, aber politisch stehen sie auf anderer Seite. Und in der Tat war das so, dass die Mehrheit der Chador-Tragende nicht alle Anhänger von Khomeini waren. Man muss nicht eins vergessen. Es hat an den Universitäten Irans eine Re-Islamisierung unter den Studenten gegeben. Das heißt, die Auseinandersetzung zwischen verschiedenen politischen Gruppen an verschiedenen Hochschulen des Landes hatte dazu geführt, dass wir mit einem sozusagen modernen Islam, das hatte mit dem Khomeini gar nichts zu tun. Es gab einen hervorragenden, vielschreibenden Schriftsteller namens Ali Shariati, Er ist kurz vor der Revolution gestorben. Man hatte ihn als Meister der Revolution bezeichnet. Der hatte zig Bücher hervorragend geschrieben und dann versucht, irgendwie Islam mit der Moderne übereinander zu bringen. Hatte auch sogar gegen Mullahs geschrieben. Er hatte in Paris studiert, dieser Ali Shariati, und war für die modernen Absolventen der Hochschulen akzeptabel. Sein Islam war ein sehr, sehr moderner Islam. Viele Gelehrten sagen, wenn er heute lebte, hätte er wahrscheinlich sein ganzes Leben nach der Revolution im Gefängnis verbringen müssen.
Okay. Ja, mich hat das, was du jetzt erzählt hast, auch so ein bisschen an den arabischen Frühling erinnert. Also, weißt du, in Ägypten haben sich die Leute auf dem Medan el-Tahrir versammelt und wollten jetzt, dass dieser Mubarak geht. Und wenn der gegangen ist, dann wird Ägypten ganz toll und schön und blüht auf. Und es war viel Euphorie da und diese Aufbruchstimmung. Wenn der weg ist, wird alles gut. Und er war weg und nichts wurde gut. Im Gegenteil. Also ich sehe da so eine gewisse Parallele. Kannst du das nachvollziehen?
Genau das Gleiche. Deshalb bin ich sofort nach der arabischen Frühling in Ägypten bin ich dahin gegangen, weil ich genauso wie du sagst, ich habe Parallele gesehen. Auf Tahrirplatz riefen die Leute Diskussion nach dem Mubarak. Diskussion nach dem Mubarak. Das heißt, es muss Mubarak weg und dann können wir anschließend über die Einzelheiten miteinander. Genau diese Parole, Diskussion nach dem Schah. Es muss der Schah weggehen und dann anschließend sitzen wir uns hin und gucken wieder. So ähnlich war das. Mit dem Unterschied, dass die Armee Ägyptens letztendlich das Schicksal Ägyptens bestimmt hat. Nach einem kurzen Intervall der Machtübernahme von Morsi war die Armee da, wo immer war in Ägypten. Im Iran aber.
Aber es war auch das Gleiche, ne? Weil Morsi ist ja jetzt auch ein Moslembruder gewesen. Also auch wieder einer, der nicht wirklich weltlich ist, hat die Macht übernommen, weil man dachte, der versteht das ägyptische Volk, so hieß es damals immer.
Ja, das ist, wenn du so willst, zwischen Morsi und Khomeini, in einer Hinsicht gab es gar keinen großen Unterschied. Morsi wollte auch politischen Islam verwirklichen. Khomeini wollte auch. Der eine schiitische Prägung, der eine sunnitische Prägung, der eine Moslembruder, der andere schiitische Velayat Fariq. Aber beide haben auch versucht, am Anfang von den anderen gesellschaftlichen Kräften sozusagen Unterstützung zu bekommen. Und nachdem sie da an die Macht waren, fingen sie an, das, was sie immer geplant haben, zu realisieren. Mit dem Unterschied, in Ägypten konnten sie nicht machen, weil die Armee immer noch da war.
Und wie war das im Iran? Hätte man sich da nicht auch auf die Armee als Gegenpol zu Khomeini stützen können?
Nachdem die Amerikaner es gesehen haben, dass die iranische Armee nicht in der Lage ist, jene Rolle zu spielen, die sie wollten, nämlich die Rolle, die ägyptische Armee gegenüber Morsi gespielt hat, haben sie eingesehen, wahrscheinlich ist Khomeini gar keine schlechte Idee, um der Sowjetunion Paroli zu bieten. Deshalb, wenn du die Ereignisse nach der Revolution dir anschaust, was alles die Islamische Republik gemacht hat, Amerikanern gegenüber, und niemals haben die Amerikaner versucht, wahrlich die Islamische Republik in Gefahr zu bringen oder zu stürzen. Du brauchst nur die Geschichten dessen, was Iran mit den amerikanischen Truppen in Beirut gemacht hat.
Aber das heißt, dass es Interesse der Amerikaner war, sich diese Einflusssphäre zu sichern, egal mit wem.
Ja, mit wem? Und sie dachten sogar, dass...
Hauptsache, man kommt ans Öl.
Ja, ans Öl kommt. Damals war Öl sozusagen nationale Sicherheitsinteresse Amerikas. Persische Golf gehörte zu nationalem Interessengebiet Amerikas und Öl hatte eine andere sozusagen Stellenwert als heute.
War es dann auch logisch, dass die amerikanische Regierung eher den Geistlichen, dessen Schriften man kannte, wo man wusste, was der will, zu supporten, als diese vielen verschiedenen anderen Gruppierungen, die nicht genau wissen, was sie wollen und die es auch irgendwie nicht schaffen, miteinander auf einen grünen Nenner zu kommen.
Und zumal ja, genau das, was du sagst, zumal ja immer noch die Gefahr besteht, dass die Tudor-Partei, die Moskau-Hörigen gewinnen würden. Und unter diesem sozusagen Chaos, deshalb Khomeini war eine bessere antikommunistische Garantie, antisowjetische Garantie. Und deshalb haben sie auch unterstützt. Es gibt Bücher, die verschiedene Zeitzeugen von damals, amerikanische Zeitzeugen von damals geschrieben haben, wie sie Kontakte mit Khomeini aufgenommen haben. Khomeini war auch am Anfang gar nicht gegen Amerika. Wenn man die Ereignisse sich anschaut, nach und nach haben sie eingesehen, es ist besser für sie, innenpolitisch eine anti-amerikanische Haltung zu haben. Aber wir, am Anfang, sogar Amerikaner haben über Israel sogar an Khomeini Waffen geliefert, um Krieg gegen Saddam zu führen, obwohl sie auch Saddam ausgerüstet haben. Aber sie wollten auch nicht, dass Khomeini total verliert. Sie wollten, dass die beiden, also Saddam und Khomeini, jahrelange Krieg sich ausliefern und ausbluten und dann am Ende. Man wollte nicht den Sturz von Khomeini. Ich glaube, immer noch versucht die Welt der Besten, dieses Regime irgendwie zu halten, weil man die Alternative danach fürchtet, was danach kommt. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende.
Gutes Schlusswort. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Lieben Dank für das Gespräch, Ali.
Bitte sehr.